SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Die Flusspegel sinken in der Schweiz. In Teilen Deutschlands und Tschechiens steigen sie aber weiter an. Die Reportage aus Prag. Die Unternehmenssteuerreform 3 ist wichtig und richtig, sagt der Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Der Berner Historiker und ehemalige SVP-Nationalrat Walter Hofer ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Und um 13 Uhr Tagesgespräch.
Der Bradley Manning ist ein Kleiner, oder? Den macht man fertig. Und eigentlich die grossen Verbrecher gehen straffrei aus.
Historiker Daniele Ganser zum Prozessauftakt gegen den Obergefreiten und WikiLeaks-Informanten Bradley Manning um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Während sich die Hochwassersituation in der Schweiz in den meisten Kantonen entspannt hat, bleibt die Lage in verschiedenen Regionen Deutschlands kritisch oder gar dramatisch. So hat die Donau in der bayerischen Stadt Passau inzwischen den historischen Pegelstand von 12,20 Meter aus dem Jahr 1954 überschritten. In 10 Landkreisen Bayerns riefen die Behörden Katastrophenalarm aus. Auch in Tschechien bleibt die Lage angespannt. Viele Menschen mussten nach Behördenangaben evakuiert werden. Einzelne gelten als vermisst und 5 Menschen kamen ums Leben. In Prag versucht die Feuerwehr, die Altstadt mit Hochwasserbarrieren zu schützen. Die meisten Wohnungsmieten in der Schweiz verändern sich vorläufig nicht. Jedenfalls nicht wegen des sogenannten Referenzzinssatzes, der für die ganze Schweiz gültig ist. Dieser beträgt weiterhin 2,25%, wie das Bundesamt für Wohnungswesen mitteilt. Deswegen ergebe sich aktuell kein Änderungsanspruch für den Mietzins, heißt es in der Mitteilung. Für Mieten, die noch nicht auf dem Referenzzinssatz von 2,25% basieren, bestehe jedoch ein Anspruch auf Mietzinssenkung. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse fordert eine umfassende Reform der Besteuerung von Unternehmen. Dabei soll sich der Bund stärker engagieren, um Mindereinnahmen bei den Kantonen zu kompensieren. Die Kantone sollten einen höheren Anteil an den direkten Bundessteuern bekommen, schreibt Economie Suisse. Und auch der Bund, nicht nur die Kantone, solle den Satz der Gewinnsteuer für Unternehmen senken. Langfristig werde sich das lohnen, weil der Standort Schweiz für Unternehmen attraktiv bleibe, so Economie Suisse. Die Glückskette hat im vergangenen Jahr weltweit über 230 Hilfsprojekte unterstützt und dafür mehr als 63 Millionen Franken eingesetzt. In Syrien und im Sahel sei Spendengeld in die unmittelbare Nothilfe geflossen, schreibt die Stiftung in ihrem Jahresbericht 2012. In Haiti, Lateinamerika, Ostafrika, Pakistan und Japan unterstützte die Glückskette unter anderem Wasser- und Gesundheitsprojekte. Und in der Schweiz ging gut 1 Million Franken an die Sozialhilfe. Der frühere Berner Geschichtsprofessor Walter Hofer ist 93-jährig gestorben. Einer seiner Mitstreiter bestätigte einen Bericht der Zeitung Der Bund. Hofer hatte sich mit seinen Forschungen zum Nationalsozialismus über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Von 1963 bis 1979 vertrat er die BGB und später die SVP im Nationalrat. In der Schweizerischen Radio- und Fernsehvereinigung, dem sogenannten Hofer-Club, kämpfte er gegen die, wie er sagte, journalistischen Linkstendenzen bei den SRG-Medien. In Istanbul gehen die Proteste gegen den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan weiter. Laut Medienberichten waren am späten Vormittag noch einige hundert Personen auf dem zentralen Taksim-Platz. Einige Demonstranten hätten die Blockaden auf den Zufahrtsstraßen verstärkt. Die Polizei habe Abstand gehalten. In Istanbul, Ankara und anderen türkischen Großstädten hatten sich Demonstranten und die Polizei bis weit in die Nacht hinein Straßenschlachten geliefert. Die Proteste richten sich gegen die Politik von Ministerpräsident Erdogan, die viele als autoritär empfinden. In China ist die Zahl der Menschen, die beim Brand in einem Geflügelschlachtbetrieb ums Leben gekommen sind, auf über 100 angestiegen. Über 50 Arbeiter seien verletzt worden, melden staatliche Medien. Wie viele noch vermisst würden, sei unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich mehr als 300 Arbeiter in der Fabrik. Der Brand soll durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein. Unterdessen ist das Feuer gelöscht. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Der Fußballclub AC Bellinzona spielt in der nächsten Saison nicht mehr in der Challenge League. Die Rekursinstanz der Swiss Football League hat den Tessinern die nötige Lizenz verweigert. Die Begründung, der Club habe den Nachweis nicht erbringen können, dass er über das nötige Geld verfüge, um die nächste Saison bestreiten zu können. Bellinzona hat die vergangene Saison auf dem 2. Platz beendet und wird nun in die 1. Liga Promotion zwangsversetzt. Dafür bleibt das letztplatzierte Locarno in der Challenge League.
12.36 Uhr, Rendezvous. Viel Regen in den letzten Tagen, doch die ganz großen Schäden blieben aus in der Schweiz. Was hat man besser gemacht als früher? Dafür geht der Kampf gegen das Wasser zum Beispiel in Tschechien weiter. Dort tun die Behörden alles, damit die Prager Altstadt nicht überschwemmt wird. Dann Todesangst im syrischen Qusair.
We know that a large number of civilians are currently trapped in Qusair, afraid to leave the city, afraid to be killed.
Das IKRK in Syrien zur schier hoffnungslosen Lage der Zivilisten im Ort nahe der libanesischen Grenze. Freiheit für Bradley Manning. Skandieren die Leute vor dem US-Militärgericht Fort Meade. Für sie ist der WikiLeaks-Informant ein Held. Schließlich, was ist eigentlich das Gegenteil von Mäzenentum? Crowdfunding. Ein Trend aus den USA erreicht die Schweizer Kultur. All das nach Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.861 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu 1.2444 gehandelt, der Dollar zu 95,57 Rappen. Das Wetter: im Norden wechseln sich dichte Wolken und sonnige Phasen ab, im Westen und im Wallis scheint häufig die Sonne. Die Temperatur erreicht mit Biese 15 Grad. Im Süden ist es sonnig, mit Nordföhn steigt die Temperatur bis auf 25 Grad. Morgen geht es beidseits der Alpen mit zeitweise sonnigem Wetter weiter. Im Süden kann es gegen Abend lokal kurz nass werden. Die Temperatur steigt im Norden mit Biese auf 18 Grad, im Süden wird es 23 Grad warm.
Ja, wir sind gerade noch mal davongekommen. Das ist der Tenor nach dem Dauerregen der letzten Tage. Zwar kam es lokal zu Überschwemmungen und Hangrutschen und im Kanton St. Gallen ist wahrscheinlich auch ein Todesfall zu beklagen. Alles in allem aber halten sich die Schäden in Grenzen. Ist dies der besseren Vorbereitung zu verdanken? Dieser Frage ging Inlandredaktor Max Ackermann nach.
Überflutete Keller, überschwemmte Wiesen und Weiden, unzählige Hangrutsche vor allem in der Ostschweiz und der Innerschweiz. Die vergangenen Tage waren für viele Menschen sehr ungemütlich. Aber die ganz große Katastrophe ist zum Glück ausgeblieben, weil zum Schluss doch nicht ganz so viel Regen gefallen sei wie 1999 oder 2005, sagt Adrian Eschlimann, Sprecher des Bundesamtes für Umwelt, aber auch, weil alle besser vorbereitet gewesen seien.
Ich denke, hier haben wir wirklich große Fortschritte gemacht und auch sehr viel gelernt aus den Hochwasserereignissen der letzten Jahre.
Vor allem die mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen hätten sich bewährt. Die sogenannten Beavers etwa, riesige, wassergefüllte Schläuche, die entlang kritischer Gewässer installiert wurden. Einzelne Gemeinden am Rhein seien damit vor grösserem Schaden bewahrt worden, ist der Aargauer Informationschef Peter Buri überzeugt.
In Walbach, aber auch an anderen Orten hat das Wasser die Uferzone überstiegen und konnte dank diesen Schläuchen dann zurückgedämmt werden. Und man wird das sicher jetzt auswerten und auch darüber beschließen, den weiteren Einsatz dieses Materials.
Sicher dürften die teuren Beavers heute in der Bevölkerung populärer sein als noch vor kurzem. Gut funktioniert hat im Allgemeinen auch das Wassermanagement. Besonders heikel sind da jeweils Engpässe vor Brücken.
Das Schwemmholz, das läuft Gefahr, dass es bei Brücken oder bei Durchlässen verklaust. Dann wird sofort der gesamte Querschnitt wird zugemacht und das Wasser tritt unmittelbar vor den Brücken über die Ufer und überschwemmt dann die Ortschaften.
oder gefährdet Menschen auf den Brücken, erklärt Albin Schmidhauser, Leiter der Abteilung für Naturgefahren im Kanton Luzern. Beim Kleinkraftwerk Malters wurde deswegen ein Rückhaltebecken für Schwemmholz gebaut, das erste seiner Art in der Schweiz.
Also da wird doch ein Gewässer von 200 und mehr Kubikmetern wird abgeleitet in einen 4 Hektaren großen Raum. Wenn das Holz am Rechen gestaut wird, dann staut es auch das Wasser, also dann gibt es kurzfristig diesen See, aber sonst fließt das Wasser nach dem zweiten Rechen wieder direkt in die kleine Emme zurück.
Solche und ähnliche Maßnahmen haben diese Tage mitgeholfen, Schlimmeres zu verhüten, auch in Appenzell-Ausserrhoden, wie Hans Sachser, Leiter des kantonalen Führungsstabes, betont.
Wir haben keine Probleme bezüglich Gewässer oder Bäche, jedoch sind wir konfrontiert mit größeren Hangrutschungen und entsprechenden Evakuationen von Personen.
Die mit Wasser durchdrängte Erde ist im hügeligen Appenzellerland ein besonderes Problem. Zu denken gibt Hans Sachser, dass Hänge auch in Gebieten rutschten, die auf keiner Gefahrenkarte vermerkt waren.
Es hat Hangrutschungen in Bereichen, die grundsätzlich seit Jahrzehnten nie vorkamen. Und das ist für uns zum Teil auch nicht erklärlich.
Dass die politisch nicht unumstrittenen Gefahrenkarten bewusst etwas zurückhaltend gezeichnet wurden, glaubt Hans Sachser indes nicht. Man müsse das Kartenmaterial halt immer wieder anpassen und aus Schadenereignissen lernen. Ganz sicher würden die Ereignisse vom Wochenende mithelfen, auf künftige Unwetter noch besser vorbereitet zu sein.
Max Ackermann. In Tschechien präsentiert sich die Hochwassersituation derweil dramatisch. Flüsse treten über die Ufer, Hänge geraten ins Rutschen und in Prag ist die historische Altstadt vom Hochwasser bedroht. Die Regierung hat für weite Teile des Landes den Notstand ausgerufen. Und es regnet heftig weiter. Ungute Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser von 2002 werden wach. Aus Prag der Bericht von Marc Lehmann.
Die Moldau in Prag ist bedrohlich angeschwollen. Braune Wassermassen rauschen mit über 3000 Kubikmeter pro Sekunde vorbei und fluten ufernahe Straßen und Parks. Die drei Moldau-Inseln im Zentrum Prags stehen unter Wasser. Die berühmte Karlsbrücke und weitere für den Verkehr wichtige Brücken wurden gesperrt. Die Feuerwehr ist im pausenlosen Dauereinsatz und errichtet am Ufer der Moldau Hochwasserbarrieren. Aus den ufernahen Wohnlagen werden die Menschen evakuiert. Die Stimmung ist angespannt, aber diese Pragerin gibt sich gefasst. Sie sei gut vorbereitet auf die Evakuierung. Es werde aber nicht massenweise evakuiert, sagt der Leiter des Krisenstabs Tomáš Hudeček, sondern nur dort, wo es am dringendsten sei. Übrigens werden nicht nur die Menschen in Sicherheit gebracht, auch die Tiere im Prager Zoo am Moldau-Ufer mussten teilweise evakuiert und in höhere Lagen gebracht werden. Tomáš Hudeček ist erst seit einer Woche Bürgermeister ad interim in Prag. Nun wird er sogleich auf die Probe gestellt. Als Chef des Krisenstabs spricht er von einer dramatischen Situation. Nicht nur in Prag, in weiten Teilen Tschechiens hat sich die Hochwasserlage zugespitzt. An vielen Orten gilt die höchste Warnstufe 3. Die Regierung rief am Abend den Notstand aus. Dadurch könnten die Rettungsbemühungen effektiver gestaltet werden, erklärte Premierminister Petr Nečas. Denn aufgrund der Wettersituation stünden noch kritische Tage bevor. Aber die staatlichen Einrichtungen seien bereit, um die Bürgerinnen und Bürger vor einer Katastrophe zu schützen, versicherte Nečas.
Všechny složky státu jsou skutečně připraveny udělat maximum pro to, abychom ochránili životy občanů České republiky.
So hat die Regierung gut 10 Millionen Euro Soforthilfe aus einem Notfallfonds bereitgestellt und 2000 Soldaten zur Unterstützung der Einsatzkräfte losgeschickt. Die Behörden haben bisher 4 Todesopfer vermeldet. 2 Menschen starben beim Einsturz ihres Wochenendhauses. 2 ältere Männer ertranken in den Fluten eines Baches. Außerdem werden an 2 Flüssen in Böhmen 3 Wassersportler vermisst. Die Polizei musste die Suche nach ihnen wegen der hohen Pegelstände abbrechen. In der tschechischen Hauptstadt werden ungute Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser von 2002 wach. Damals starben 17 Menschen, es entstanden Schäden in Milliardenhöhe, die noch heute nicht ganz beseitigt sind. Und wieder droht das Hochwasser, die historische Altstadt zu überfluten. Allerdings wurde in den letzten Jahren massiv in teure Abflusssysteme investiert, sodass es nicht mehr zu einer Katastrophe wie 2002 kommen sollte. Der heftige Regen der letzten Tage dürfte aber unvermindert andauern. Die Nation hängt derzeit dem Fernsehwetterfrosch an den Lippen und dieser gibt keine Entwarnung. Weiteren Regen verkündet der Wetterfrosch. In Tschechien wird man sich noch einige Zeit hinter Sandsäcken verschanzen müssen.
Die syrische Kleinstadt Qusair ist seit Wochen heftig umkämpft. Die Truppen der Regierung Assad versuchen, die Stadt von den Rebellen zurückzuerobern. Zwischen den Fronten steht die Zivilbevölkerung. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, appelliert an die Konfliktparteien, Helfer bitte zu den Kriegsopfern in Qusair zu lassen. Franco Battel berichtet.
In Qusair seien zahlreiche Zivilisten gefangen, könnten die Stadt nicht verlassen, sagt Rima Kamal in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Sie ist Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
We know that there are thousands of wounded people who are awaiting evacuation. We know that there's a shortage of medical supplies.
Wir wissen, dass tausende Verwundete in Qusair darauf warten, evakuiert zu werden, unter ihnen auch Schwerverletzte, die man dringend operieren und behandeln müsste, sagt die IKK-Sprecherin. Es fehlen Medikamente, aber auch Nahrung und Wasser. Qusair ist eine Kleinstadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Sie liegt im Westen Syriens, nur wenige Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Qusair ist aus strategischen Gründen überaus wichtig, denn dort kreuzen sich die Nachschublinien der Regierungstruppen und der Rebellen. Wer die Stadt beherrscht, hat einen entscheidenden Vorteil. Wie viele Einwohner in Qusair eingeschlossen sind, weiß Kamal nicht, denn dem IKRK wird der Zugang zur Stadt verweigert.
Up to point we have not had access to Al-Qusair. We have requested repeated access. Up to point we have not received an official response.
Das IKRK hat verschiedentlich gefordert, die Stadt besuchen zu können, doch bis heute hat die Assad-Regierung nicht geantwortet. In den letzten Wochen kämpften Regierungstruppen, aber auch Kämpfer der libanesischen Hisbollah verbissen um die Herrschaft über die Stadt. Sie wollen Qusair von den sunnitischen Rebellen zurückerobern. Dabei soll es zu einer großen Zahl von Todesopfern gekommen sein, auch unter der Zivilbevölkerung. Welche Seite dafür hauptverantwortlich ist, lässt Rima Kamal offen.
Violations are being committed by all sides in this conflict, and this is where we find it utterly important to respect and to spare the civilian population that is paying the highest price in this conflict.
Beide Seiten verletzen die Menschenrechte. Die Zivilbevölkerung bezahlt den höchsten Preis, sagt die IKK-Sprecherin. Man muss sie unter allen Umständen schützen. Morgen Dienstag wird vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf ein Bericht zur Lage in Syrien vorgestellt. Der Bericht wurde von einer Sonderkommission verfasst, der auch die Schweizerin Gala Del Ponte angehört.
Rendezvous 12 vor 1. Ist er ein Held oder ist er ein Verräter? Bradley Manning ist der Soldat, der die Internetplattform WikiLeaks mit geheimen Dokumenten versorgte, die ein wenig schmeichelhaftes Bild auf die Kriegsführung der USA im Irak werfen. Heute beginnt der Prozess an einem US-Militärgericht. Die Anklage versucht unter anderem nachzuweisen, dass Manning mit seinen Taten dem Terrornetz Al-Qaida geholfen und damit Landesverrat begangen habe. Aus den USA, Beat Zoltermann.
Fort Meade, 40 Autominuten außerhalb von Washington. Sprechchöre, Plakate, Reden. Rund 200 Menschen demonstrieren vor den Toren der Militärbasis für Bradley Manning. Dem schmächtigen Obergefreiten wird hier der Prozess gemacht. Zu Unrecht, finden die Demonstranten.
Exposed war crimes.
Manning habe amerikanische Kriegsverbrechen publik gemacht, sagt Stephen Norfold aus Pennsylvania, einer der Demonstranten. Die Regierung missbrauche die Geheimhaltung, um ihre eigenen Fehler zu verstecken. Bradley Manning sei ein Held und müsse deshalb auf freien Fuß gesetzt werden.
Obviously, I think that this man should be released.
Rückblende. Im Frühjahr 2010 gingen solche Aufnahmen um die Welt. Amerikanische Soldaten schießen im Irak vom Helikopter aus auf Zivilisten. Fast wie ein Computerspiel, nur dass es hier um Leben und Tod ging. Schockierende Bilder, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Internet-Enthüllungsplattform WikiLeaks publizierte sie trotzdem, zusammen mit 700.000 streng geheimen Dokumenten. Für die US-Regierung peinlich und für die USA, wie die damalige Außenministerin Hillary Clinton sagte, gefährlich. Feinde wurden alarmiert und Freunde verärgert, weil über sie nicht nur Schmeichelhaftes zu lesen war. Kurze Zeit später wurde Bradley Manning auf Mission im Irak verhaftet. Er hatte dort, das hat er in der Zwischenzeit zugegeben, die Unterlagen kopiert und an WikiLeaks weitergereicht. Seit Mai 2010 wartet er auf seinen Prozess. Eine ungewöhnlich lange Zeit, sagen Experten der Militärjustiz wie Eugene Fidel von der Yale-Universität. Speziell sei für ihn nicht nur die spektakuläre Datenveröffentlichung, sondern auch, wie die Militärjustiz in diesem Fall operiere. Und das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus Furcht vor weiteren Geheimnisverletzungen. Auch der Prozess findet vor allem hinter verschlossenen Türen statt. Das gehe zu weit, findet Fidel. Nicht alles sei top geheim. Der Fall entbehre deshalb nicht einer gewissen Ironie.
So ironically, this case that has to do with the dissemination of information, after all that's what Private Manning is charged with, turns out to have other issues having to do with access to information.
Im Prozess gehe es erneut darum, dass der Staat zu viele Informationen geheim behalten wolle. Publik ist die Anklage. Manning hat eine Reihe minderschwerer Anklagepunkte bereits akzeptiert, aber den Hauptvorwurf, dem Feind geholfen zu haben, bestreitet er. Die Militärrichterin kann Manning theoretisch freisprechen. Experten sagen, wohl kaum. Das sehen die Demonstranten bei Fort Meade anders. Für sie ist Bradley Manning ein mutiger Whistleblower und kein Landesverräter.
Bert Saltermann hat berichtet und das Thema Manning, das Thema WikiLeaks beschäftigt uns weiter. Um eins im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News. Die Schweiz, die kämpft zurzeit in Steuerfragen an mehreren Fronten. Eine davon sind die Unternehmenssteuern. Noch in diesem Monat muss die Schweiz der EU zeigen, wie sie die Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Unternehmen aufheben will. Vor zwei Wochen hat eine Arbeitsgruppe dazu Vorschläge gemacht und sogenannte Lizenzboxen ins Spiel gebracht und allgemein tiefere Steuern für Unternehmen. Jetzt hat sich der Wirtschaftsverband Economy Suisse geäußert. Die Richtung stimme, sagte er, es brauche aber noch mehr. Charles Lieber.
Die EU fordert von der Schweiz Korrektur. Die Steuerprivilegien für ausländische Firmen mit einem Sitz in der Schweiz müssen verschwinden. Das sei zwar ungerecht und auch in der Sache falsch, aber so seien nun einmal die aktuellen Kräfteverhältnisse, sagt Pascal Gentinetta, Direktor von Economy Suisse.
Wir sind etwas hier isoliert im internationalen Konzert. Deshalb ist ein präventives Handeln, bevor es zu spät ist, sicher vonnöten.
Multinationale Unternehmen sind für die Schweiz wichtig. Ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung geht auf ihr Konto, 5 Milliarden Steuereinnahmen allein für die Bundeskasse. Die Steuerprivilegien einfach abschaffen, das ist keine Option. Zu große Löcher würde das in die kantonalen Steuerkassen reißen, vor allem in Genf, Waadt und Basel-Stadt. Die Losung heißt darum neue Steuerprivilegien, aber euro-kompatible, sogenannte Lizenzboxen, die es den Unternehmen erlaubt, alle Aufwendungen für Forschung und Entwicklung direkt von den Steuern abzuziehen. Thomas Stehelin, Direktor der Handelskammer bei der Basel, rechnet aber nicht damit, dass das ausreicht.
Sie reichen sicher nicht alleine. Wir sind darauf angewiesen, gerade in unserer Region Nordwestschweiz, konkret Basel, nicht nur eine Lizenzbox zu haben, sondern eine breitere Innovationsbox, sodass wir auch in einem breiteren Bereich diejenige Situation wiederherstellen können, die sich ergäbe oder ergeben wird, wenn die privilegierten Besteuerungen wegfallen.
Vieles hängt davon ab, wie großzügig die Politik das Instrument der Lizenzboxen interpretiert. Namentlich mit Blick auf die zahlreichen Rohstofffirmen, die sich in Zug oder am Genfersee niedergelassen haben. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Viele Kantone werden nicht darum herumkommen, die allgemeinen Gewinnsteuern zum Teil massiv zu senken. Economy Suisse rechnet damit, dass die Unternehmenssteuerreform 3 Steuerausfälle von gegen 2 Milliarden Franken bei Bund und Kantonen bringen wird. Die Schweiz könne und solle sich das leisten, denn es gäbe auch viel zu gewinnen, sagt Pascal Gentinetta von Economie Suisse.
Wenn wir keine Reform machen, dann wird es den Staatskassen viel teurer zukommen, weil damit zu rechnen ist, dass ein Teil dieser Unternehmen wegziehen wird, damit verbunden auch Arbeitsplätze. Und deshalb ist es finanzpolitisch absolut zu verantworten, jetzt diese Reform in die Wege zu leiten.
Die politische Diskussion darüber ist erst langsam am Anlaufen. Noch gut in Erinnerung ist die Reform 2, bei der der Bundesrat die Steuerausfälle viel zu tief bewertet hatte. Vor diesem Hintergrund darf man gespannt sein, wie viel Steuersenkungen politisch eine Mehrheit finden können. Zusätzliche Steuersenkungen, welche die Wirtschaft fordert. Steuerausfälle aber auch, die schlecht zu all den finanziellen Begehrlichkeiten in der Politik passen, in Bezug auf Bildung, Sozialversicherung oder Ausbau der Bahninfrastruktur.
Und vor eins noch das da. Geld für Kulturprojekte an Land zu ziehen, das ist keine einfache Sache. Sei es für Theater, Bücher oder CD-Produktionen. Crowdfunding heißt eine neue Art, solche Kulturgelder zu sammeln. Mit Spendenaufrufen in der Öffentlichkeit. Es ist quasi ein Fischen im Schwarm. Crowdfunding funktioniert, das zeigt etwa die Internetplattform We Make It. Dort spendeten seit deren Start im letzten Jahr 16.000 Leute insgesamt über 2 Millionen Franken. Nun wollen auch die Kantone ihre Netze in diesem Teich auswerfen und nach Geld fischen. Kulturredaktorin Karin Salm.
Mit Spenden habe die Crowdfunding-Plattform We Make It rein gar nichts zu tun, stellt Johannes Gees sofort klar. Johannes Gees ist Künstler und Miterfinder von We Make It, der ersten Schweizer Crowdfunding-Plattform für Kulturprojekte.
Es ist keine Spendenplattform, sondern es findet ein Austausch von Leistungen statt.
Und Leistung heißt bei Crowdfunding zum Beispiel dies. Zwei Designer suchen 8'000 Franken für einen innovativen Skitourenatlas mit eindrücklichen Fotografien. Wer Geld einzahlt, erhält ein Dankeschön, je nach Betrag ist es eine namentliche Erwähnung im Atlas, eine Fotografie oder eine geführte Bergtour. Beim Crowdfunding, sagt Johannes Gees, gehe es letztlich um die Beziehung zwischen den Kreativen und dem Publikum. Das Publikum werde Teil des Projekts und das sei mehr als nur Kunst zu konsumieren. Die einen wollen Geld, die anderen geben es. Über 2 Millionen Franken sind in den ersten 15 Monaten über We Make It an 290 Projekte geflossen. Was kinderleicht klingt, hat mit Arbeit zu tun.
Wie immer, wenn es um Geld geht, muss man etwas dafür tun. Das ist auch bei Crowdfunding so. Das ist Arbeit. Man muss seine E-Mail-Listen bereinigen. Man muss sich überlegen, wen hole ich zuerst ins Boot? Welche sind die Leute, die nachher andere Leute nach sich ziehen? Eigentlich ist es wie eine kleine Marketingkampagne.
Eine kleine Marketingkampagne. Das heißt, der Künstler sammelt nicht nur Geld, er macht gleichzeitig Werbung für sein Projekt, hält seine Geldgeber mit Informationen und Geschenken bei Laune, nährt die Vorfreude. Bei We Make It gilt das Prinzip alles oder nichts. Das heißt, wenn die angegebene Geldsumme in der vorgegebenen Zeit nicht zusammenkommt, gibt's für den Künstler nichts. Das Geld geht an die Geber zurück. Philipp Bischoff leitet das Basler Amt für Kultur und ihn hat dieses internetbasierte Finanzierungsmodell sofort interessiert. Philipp Bischoff ist überzeugt, dass Crowdfunding eine gute Ergänzung sei zur klassischen kantonalen Kulturförderung. Darum gibt's auf We Make It längst schon ein Basler Fenster.
Wir haben eine Projektverantwortliche für Crowdfunding, die mit einem sehr kleinen Pensum einerseits die Gesuche betreut, andererseits die Gesuchsteller begleitet im Prozess eben der Kampagne, die mir auch regelmäßig Bericht erstattet, sodass wir wissen, was diese Plattform überhaupt macht.
Diese Beratung der Kulturschaffenden zahlt sich aus. Von den 290 erfolgreich finanzierten Projekten auf We Make It stammen knapp 50 aus Basel. Philipp Bischoff sieht sich nicht nur bestärkt, er staunt auch über die Vielfalt.
Wir sehen, dass es zusätzliche Bereiche gibt, zu denen, die wir fördern, die offensichtlich große Resonanz auslösen, die eine Bedeutung, eine Wichtigkeit haben und die auch eine Qualität haben.
Die Crowdfunding-Plattform für Kulturprojekte will die kulturelle Vielfalt in der Schweiz unterstützen. Eine Anschubfinanzierung hat We Make It für die ersten 3 Jahre unter anderem von Pro Helvetia und dem Mikrokulturprozent erhalten. Mitte Juni wird die Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten entscheiden, ob auch die Kantone Crowdfunding als Ergänzung zur klassischen Kulturförderung unterstützen.
Gleich eins. Mit dem Obergefreiten Bradley Manning sind die USA so richtig hart umgegangen.
Man hat ihn zum Beispiel nackt vor seiner Zelle antreten, um ihn zu demütigen, um ihn psychisch zu brechen. Und das, was viele Leute, ich sage jetzt mal, außerhalb der USA irritiert, ist, dass ja eigentlich die Leute, die foltern, nie so hart angegangen worden sind.
Manning hatte vertrauliche Dokumente zur Kriegsführung im Irak, WikiLeaks, zugespielt. Tagesgespräch mit dem Historiker Daniele Ganser gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags, sonst hat heute Bettina Struder.
Kritisch oder gar dramatisch, so präsentiert sich die Hochwassersituation in Teilen Deutschlands. In der bayerischen Stadt Passau etwa stieg der Pegel der Donau auf den historischen Höchststand von über 12 Metern. Angespannt ist die Lage auch in Österreich und in Tschechien. 63 Millionen Franken für weltweit über 230 Hilfsprojekte. So viel Geld hat die Glückskette im vergangenen Jahr eingesetzt. Geleistet wurde unter anderem Nothilfe in Syrien und im Sahel. Definitiver Zwangsabstieg für die AC Bellinzona. Der Fußballclub erhält für die nächste Saison keine Lizenz für die Challenge League. Der Grund: fehlendes Geld.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.